Hallo Berlin.
Hallo Bochum.
Hallo Thomas.
Hallo Hennes.
Und hallo unser ganz besonderer Gast. Wir begrüßen ganz herzlich Santiago Ziesma.
Hallo lieber Santiago.
Grüß dich. Schön, dass das geklappt hat. Wir müssen kurz aufklären. Wir haben ein bisschen ein Problem mit dem Audio. Das soll euch, die das jetzt hören, nicht groß interessieren. Aber Santiago hört uns nicht besonders laut. Das liegt nicht an ihm, sondern das liegt einzig und allein an der Technik. Aber wir freuen uns, dass du zugeschaltet bist. Grüß dich.
Ja, hallo.
Ich glaube, also die Leute, die uns zuhören, und die uns schon seit fast 2 Jahren zuhören bei unserem Podcast, die wissen natürlich, wer du bist, die wissen, wer Santiago Ziesma ist. Es soll aber tatsächlich Menschen geben, die nicht wissen, wer Santiago Ziesma ist. Und lieber Hennes, mach du doch mal einen ganz kurzen Check und verrate mal, wer unser prominenter Supergast heute ist.
Wo soll ich da anfangen, Thomas? Wo soll ich da anfangen? Also der Grund, warum wir beide dich unbedingt als Gast haben wollten, und haben jetzt, Santiago, ist, weil wir irgendwann mal angefangen haben, über dich zu reden, beziehungsweise über deine Stimme. Und wir sind draufgekommen, dass wir beide deine Stimme sehr, sehr lieben. Anders kann man das nicht sagen. Man kann nicht sagen schätzen. Und wir haben angefangen, dich zu imitieren. Und jetzt ist die Frage natürlich, ist dir das schon mal passiert? Wurde deine sehr prägnante Stimme schon mal vor uns schon mal imitiert? Kennst du das, dass man dich schon mal nachgemacht hat, deine Stimme?
Also ich habe schon hier über Social Media Nachrichten bekommen von Kiddies, die den SpongeBob imitiert haben und ja, zum Teil auch recht gut. Und das war immer eine sehr spaßige Sache. Also da gibt es doch eine ganze Menge Leute, die das versuchen und die Spaß dran haben. Ja, warum nicht?
Du gehst da ganz offen mit um. Du bist die Stimme von SpongeBob, aber halt nicht nur. Und darüber reden wir auch gleich. Wir reden gleich ein bisschen über SpongeBob, aber vor allen Dingen wollen wir darüber reden, dass...
Aber Hennes, ich muss mal eingrätschen. Ja. Also, um es mal ganz spießig und ganz deutsch zu sagen. Also, Santiago Ziesma ist Schauspieler, ist Tausendsassa, ist ein wunderbarer Mensch und er ist berühmt geworden mit seiner Stimme als Synchronstimme von SpongeBob, von Steve Urkel, alle unter einem Dach. Ferkel aus Winnie Pooh, den ich persönlich liebe, und, was ich auch großartig finde, Steve Buscemi aus den ganzen Coen Brothers Filmen, unter anderem. Steve Buscemi hat ja viele andere Filme gemacht. Und. Also er ist eines der prägnantesten Synchronsprecherstimmen Deutschlands. Und wir sind wahnsinnige Fans und wir lieben dich und wir lieben die Stimme. Und ich habe jetzt auch wieder angefangen, auf Anraten unseres Freundes Marty Fischer, auch wieder SpongeBob zu gucken und ich habe eine tierische Freude und das liegt auch sehr viel an dir, an deiner hohen Kunst und an deiner wunderbaren Art und auch deinem unglaublich komödiantischen Talent, weil es ist ja nicht nur so, dass du sprichst, sondern du interpretierst das, du lebst SpongeBob, du lebst Ferkel, du gibst wirklich alle dein ganzes Leben damit rein und das ist großartig. Das wollte ich nur noch mal ganz spießig noch mal sagen, damit die Leute wissen, wer ist eigentlich Santiago Ziesma?
Ganz, ganz lieben Dank. Ja, aber ich glaube, das ist ja wirklich das Ding, dass wir mit diesen Figuren, der Begriff Synchronsprecher ist ja eigentlich falsch, nicht? Weil wir sind eigentlich Synchronschauspieler, weil wir ja emotionale Situationen nachspielen. Wir sprechen ja nicht einfach nur die Texte. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt.
Ja, man muss das interpretieren. Ich bin ja leider nicht so begabt wie du. Ich mache auch ab und zu Synchron. Und ich kriege das einfach nicht hin mit diesem Lippensynchron und wirklich auf dem Punkt zu sein. Und dann kommt ja noch diese Kunst dazu, beim Synchronsprechen dann eben das auch mit Leben zu füllen. Das heißt, du stehst in einem kalten Studio, du hast diesen Zeitdruck, und dann geht die Uhr 3, 2, 1 zurück und dann muss es auf den Punkt sein und die Stimme muss stimmen, es muss verständlich sein, also die Aussprache muss stimmen und die Figur muss auf den Punkt sein. Und wenn da eins von diesen vielen, vielen Aspekten nicht stimmt, haut's nicht hin und dann sagt, machen wir nochmal. Und ich gehöre
ich glaube, das wird auch von vielen Leuten, die sich da nicht auskennen, unterschätzt. Ja. Nicht? Die denken einfach, da sprichst du ein paar Sachen drauf, kannst damit schnell Geld verdienen. Die ganzen Komponenten, die da zusammenkommen, ne? Sowohl das Spielerische, das Emotionale und eben auch das Technische. Es muss ja alles auch sitzen und gut aussehen zum Bild. Und erst wenn das alles stimmt, dann gibt's das Okay vom Regisseur oder der Regisseurin, Tonmeister, Tonmeisterin und oder auch Cutter oder Cutterin. Und erst wenn alle zufrieden sind, ist der Take im Kasten. Ne?
Ja, ich habe letzte Woche mit Martin Kessler einen Podcast aufgenommen, von dem ich dich sehr grüßen soll. Das ist die deutsche
Stimme
von Nicolas Cage und von Vin Diesel selber.
Richtig,
auch.
Richtig,
Hörspielregisseur. Und dann habe ich noch mit anderen Kollegen. Und die benennen dich immer so ein bisschen so auch als Vorbild, was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass du halt schon sehr, sehr lange dabei bist. So, ohne jetzt zu sagen, wir sprechen jetzt von einem Veteranen, aber du bist wirklich seit Kindesbein, stehst du vorm Mikrofon, lange, lange bevor deine Stimme zu dieser Kultstimme geworden ist. Als Kind hast du angefangen zu sprechen. Das sollte man ja mal von ausgehen. Habe ich das jetzt wirklich gesagt?
Ja, das hast du gesagt.
Das trifft auf die meisten Menschen zu, aber du hast angefangen, professionell zu sprechen als Hörspielsprecher. Wann war das genau? Oder wie alt warst du?
Ich war 11 Jahre alt, als mich ein Fernsehregisseur aus der Schule entdeckt hat für eine erste kleine Hauptrolle für einen Fernsehfilm. Und den haben wir dann natürlich später auch im Synchronstudio nachsynchronisiert, also die Außenaufnahmen. Mhm. Und das waren so die ersten Berührungspunkte mit dem Synchronstudio. Das hat also wirklich sehr, sehr früh angefangen. Das war ich in einem vorigen Jahrhundert, 1964.
Wow. Und das war in Berlin.
Die gute alte Zeit.
Die gute alte Zeit.
Ja, ich kenne ja auch noch die Synchronaufnahmen mit der riesen Leinwand und wo die Takes, die einzelnen Schleifen eingelegt wurden. Ne?
Oh mein Gott. Also du warst von Anfang an dabei, aber nur ganz kurz nochmal, weil ich werde oft gefragt, warum heißt der Mann Santiago Ziesmer? Das ist ja ein abgefahrener Name. Das ist ja so ein Künstler, denkt man, das ist ein Künstlername. Aber du bist in Spanien geboren.
Naja, der Papa war Spanier, daher der Vorname Santiago. Und ich bin ja auch in Madrid geboren und bin dann aber als Baby mit der Mama, die ja Deutsche war, wieder zurück nach Deutschland, nach Berlin gekommen und dann hier in Berlin aufgewachsen, wie man sagt. Aber habe halt die spanischen Wurzeln durch den Papa.
Und du bist als
daher der Name Santiago.
Kannst du denn Spanisch sprechen? Da habe ich dich noch nie gefragt. Ist das...
Ich war, glaube ich, gesagt, ein Dreivierteljahr alt, als wir nach Berlin kamen.
Okay,
da habe ich noch nicht so viel gesprochen.
Ich versuche mir gerade.
Ich bin ja später dann ein paar Mal auch in Spanien gewesen und hab dann halt so ein bisschen, ja, wie sagt man, Touristenspanisch gelernt.
Das, was man so hat. Aber du bist ein
richtiger... Also Essen und Trinken kann ich bestellen.
Das kann man auch in Berlin. Da gibt's auch den einen oder anderen Spanier. Also quasi als Kind schon und dann halt in die Synchron. Familie dann quasi reingeschoben worden. Das heißt, du wirst alle Sprecher kennen. Du hast alle Sprecher wahrscheinlich kennengelernt, die wir so lieben aus den 60er und 70er Jahren. Leute wie Arnold Marquis und Edgar Ott wahrscheinlich.
Gary Dufner, so hier unsere großen Dinosaurier, nicht? Da habe ich das große Glück gehabt, dass ich die alle noch kennengelernt habe und man konnte sich von denen ja auch was abgucken, auf jeden Fall. Wir standen damals ja alle auch noch gemeinsam vor dem Mikrofon, ne? Was heute ja gar nicht mehr der Fall ist. Heute werden wir ja alle einzeln aufgenommen.
Das wird geixt, genau. Die Schauspieler werden alle einzeln aufgenommen und nachher zusammengemischt. Du wirst, wie gesagt, schon öfter mal von Synchron- und Schauspielkollegen auch durchaus als Vorbild benannt. Hattest du denn so jemanden, der dich protegiert hat? Hattest du jemanden, der dich da an die Hand genommen hat in diese Welt des Synchron?
Das war jetzt nicht irgendwo so eine bestimmte Person, aber es waren viele von den älteren Kollegen hier, zum Beispiel. Dann, wenn wir gemeinsam irgendwo in einem Atelier waren und ich habe dann 3 Takes beim ersten Anlauf genommen und dann hat er immer ganz stolz gesagt, ja, meine Schule.
Du warst gerade mit dem Ton ein bisschen weg. Also wir reden über Gerd Dufner, die Stimme von Ernie und von...
Und von Festus in Rauchende Kolben. Der hat ja irrsinnig viel gemacht.
Barney Geröllheimer.
Danny
DeVito.
Ja, ja.
Danny DeVito auch sehr, sehr. Und das ist so eine Stimme, und da kommen wir jetzt drauf, das ist so eine Stimme, die hört man und man weiß genau, das ist der. Das ist eine absolut markante Stimme. Die hast du auch. Du hast diese Stimme, wenn du irgendwo sprichst, weiß man genau, das ist der Ziesmer, oder viele denken, das ist der Sprecher von SpongeBob. Ist das ein Vorteil oder hat das auch Nachteile? bei deiner Arbeit.
Ich glaube, dass durch dieser schnelle Wiedererkennungseffekt,
ja?
der aber nicht immer gewollt wird. Ne? Mhm. Also manchmal will man das ja gar nicht. Und ich weiß seit dem Erfolg mit dem SpongeBob, dass ich immer mal wieder auch Synchronregisseure treffe, so auf den Fluren, die dann sagen, ach, ich hatte hier so eine schöne Rolle und wollte dich da besetzen. Und dann hat die Firma aber gesagt, entziehst mal SpongeBob? Nee, lieber nicht. Also wie gesagt, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der anderen Seite kommen natürlich auch immer Anfragen, wo gerade das gewollt wird, dieser Wiedererkennungseffekt. Ja, ja. Aber ich denke, das hält sich so ein bisschen die Waage.
Okay. Sag mal, und ich habe hier gelesen, du hast als Kind bei Kalle Blomqvist mitgemacht, bei dem Hörspiel. Kann das sein? Warst du da noch ein Kind? Kalle Blomqvist, das Hörspiel?
Ja, das war ja eine zweite Sache, die bei mir passiert ist. Also einmal, dass mich dieser Fernsehregisseur aus der Schule entdeckt hat, weil ich hatte ansonsten hier von der Familie aus privat, wir hatten ja mit Schauspielerei oder Film oder Theater überhaupt nichts zu tun. Und dann kam ich in die Oberstufe und der wollte dich mal kennenlernen. Und das war der berühmte Hörspielproduzent hier in Berlin, der Kurt Wehtake. Und wie gesagt, sein Sohn war mit mir in derselben Klasse und über den habe ich dann den Kurt Wehtake kennengelernt und habe dann da zu der Zeit dann auch schon parallel zu den Filmarbeiten im Hörspielstudio gearbeitet, für diese ganzen alten Kinderhörspiele. Das war ja damals alles noch auf Schallplatte, ne? Also Hörspielschallplatten, bevor dann die Kassetten kamen. Und da bin ich dann auch schon reingerutscht in die Hörspielschiene. Über den Kurt Wehtake hier in Berlin.
Ich habe irgendwann mal, ich habe eine sehr große LP-Sammlung, was Hörspiele angeht. Und da fiel mir irgendwann mal während der Pandemie, habe ich mich hingesetzt und habe jeden Tag ein altes Hörspiel gehört. Und da fiel mir irgendwann mal die LP Kalif Storch und Zwerg Nase in die Hand von Maritim. Regie und Bearbeitung Kurt Wehtake, natürlich von Hauf. Und das fiel mir dann wirklich so heiß ein, weil du sprichst da den Jakob, den Zwerg Nase. Und das hat mich total als Kind, als ich diese Platte gehört habe, total berührt, dein Spiel. Und ich habe diese Stimme gehört. Natürlich hört man, dass du damals sehr, sehr jung warst. Aber deine Stimme ist ja eine von diesen Stimmen, die sich nur ganz wenig verändert hat im Laufe der Jahrzehnte, kann man sagen.
Das kann ich natürlich selber überhaupt nicht beurteilen.
Doch, aber ich meine, du hast immer natürlich halt auch diese, ne, du hast deine Stimme hat eine gewisse Höhe, das hat so eine gewisse Jugendlichkeit. Und das ist ähnlich wie bei Jens Wawrczeck von den drei Fragezeichen auch. Wenn man den hört, man denkt immer, das ist immer noch der gleiche. Wenn man den direkten Vergleich hat, ja, dann hört man, dass sie älter wird. Aber das hat auch dazu geführt, dass du in den 80er Jahren in Filmen mitgesprochen hast, die wir alle kennen. Nämlich in Filmen wie The Breakfast Club oder in Ferris macht Blau, also diese
berühmten
Teenager John Hughes Film, da hast du den Anthony Edwards gesprochen und den Matthew Broderick.
Oder?
Du bist Ferris.
Matthew Broderick.
Broderick, ganz richtig.
Ja. Ferris Bueller's Day Off, genau. Das war aber das einzige Mal, dass ich den gesprochen habe.
Aber du hast in Breakfast Club auch mitgesprochen und wenn man 80er-Jahre-Filme hört, dann hört man dich, wenn man dich kennt, hört man dich auf jeden Fall raus. Dann gab es aber, und das hat Thomas schon gesagt, diesen sehr wichtigen Schauspieler für dich auch, nämlich Steve Buscemi.
Ja, diesen Steve Buscemi, den habe ich ja schon relativ lange gesprochen. Und ich habe mal geguckt hier bei der Deutschen Synchronkartei. Ich glaube, ich habe den inzwischen auch am häufigsten gesprochen, obwohl den sehr viele andere gute Kollegen auch gesprochen haben. Also hier, was war das hier? Con Air, Chuck und Larry, Flucht aus L.A., Death of Stalin. Stimmt. Und dann auch in dieser Serie hier, Miracle Workers, habe ich ihn jetzt wieder gesprochen.
Mit Daniel Radcliffe, genau.
Ja.
Genau, wo er mit dem Daniel Radcliffe da spielt. Eine ganz, ganz herrliche Serie, wo er als Gott...
Genau.
Steve Buscemi als Gott.
Du bist quasi die Stimme Gottes, die deutsche Stimme Gottes. Wir sprechen gerade mit Gott, ist das schön.
Ja.
Aber du hast ihn halt nicht.
Du
hast ihn ja nicht nur in den lustigen Rollen gesprochen, in diesen Comedy-Rollen, in den Adam Sandler-Filmen, sondern halt auch in sowas wie, ich meine, Steve Buscemi ist immer so dieser, dieser Typ, weißt du, der immer so ein bisschen Comic Relief, immer so dieser schräge Typ und so weiter. Aber da waren auch sehr, sehr ernste Rollen natürlich auch dabei.
Ja, ich finde es übrigens ganz toll, wie der seine Rollen aussucht. Und der hat ja selber in einem Interview auch mal gesagt, dass er diese kleinen Rollen in diesen Blockbustern immer annimmt, weil er da viel Geld verdient. Und damit unterstützt er dann auch finanziell so Low-Budget- oder No-Budget-Filme, die ihn vom Thema interessieren. Also das finde ich ganz toll, wie er da seine Rollen auch auswählt.
Ja, das letzte Mal, dass ich dich gehört habe als Buscemi, war in King of Long Island, glaube ich, war das, wo er den Feuerwehrmann spielt.
Und der
Falls ihr den nicht kennt, mit Pete Davidson von Josh Apatow, ist ein toller Film. Und Steve Buscemi war ja Feuerwehrmann oder ist immer noch Feuerwehrmann in Reserve in New York. Ist eine total tolle Geschichte. Und es gibt einen ganz tollen, sehr ergreifenden Monolog in diesem Film, den du ganz toll sprichst, wo man auch nicht auch nur ansatzweise das Gefühl hat, ich höre jetzt gerade dem Sprecher von SpongeBob zu, sondern ich höre einfach, dass ich höre die deutsche Stimme von Steve Buscemi.
Ja, das finde ich schön, weil oft kommt das ja auch, ihr wird angemerkt, man hört halt immer, dass die Stimme von SpongeBob, aber ich spreche die anderen Rollen ja nicht in der Charge, und dass man die Stimme erkennt, ist ja erstmal überhaupt keine Wertung. Mhm. Ja, dann könnten Schauspieler auch nicht mal einen Mörder und mal einen Inspektor oder einen Polizisten spielen, weil die haben ja auch immer dieselbe Figur und dasselbe Gesicht und dieselbe Stimme.
Absolut.
Ja. Ne? Also das ist immer so eine Sache, wenn man dann sagt, ja, das geht ja gar nicht, ist ja die Stimme von so und so. Dafür sind wir ja Schauspieler, ne?
Ja. Aber vielleicht, Hennes, erzählst du mal, was uns beide mit Santiago verbindet und wie wir darauf gekommen sind. Es gibt da eine herrliche Anekdote, die du, lieber Hennes, am besten erzählen kannst.
Also Thomas und ich war eine längere Zeit in Berlin, und Thomas und ich, bekloppt wie wir sind, haben irgendwann mal angefangen, dich zu imitieren. Und Thomas fing an, von dir zu erzählen, und dann haben wir aufgezählt, wen du alles machst. Und dann sah ich, dass du in Berlin Theater spielst, und zwar in Notkes Kieztheater von Katja Notke. Auch eine ganz große Stimme, die Stimme von Michelle Pfeiffer. Sie hatte, ich weiß gar nicht, ob sie es noch hat, das Theater. Hat sie es noch?
Das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ja. Da ist irgendwie der Mietvertrag auch ausgelaufen, und ich glaube, sie ist auch gar nicht mehr in Berlin. Aber ich habe keine genauen Informationen.
Genau, und ich habe gesehen, du spielst da in einer Komödie von, ich war, glaube ich, Tschechow sogar. Es war so ein Boulevardstück. Also es war
der Heiratsantrag.
Der Heiratsantrag. Und da hat
sehr schöne Komödie.
Und da hat Katja Notke, also als Theaterleiterin, auch selber gespielt, die Stimme von Michelle Pfeiffer. Und dann tratst du auf als Großvater.
Ja.
Und ich saß im Theater, ich habe gesagt, ich werde wahnsinnig. Ich sehe den Typ, der das spricht. Dazu muss ich sagen, ich habe es schon oft gesagt in dem Podcast. Ich komme ja aus Bochum. Und in Bochum haben wir am Schauspielhaus immer auch Leute gehabt, die bekannte Stimmen waren, vor allen Dingen Rolf Schuld als Stimme von Robert Redford und Anthony Hopkins und so weiter. Aber das war wirklich, dich da wirklich da zu sehen in dieser Rolle, die dann halt auch noch so, du hast den Großvater gespielt.
Nee, das war der Vater von ihr. Aber ich musste den ja älter spielen. Und dann hat Katja bei den Proben irgendwann auch mal gesagt, mach das nicht zu alt, du spielst nur meinen Vater, nicht meinen Opa.
Ach, das war das.
Also ich glaube, ich habe das da ein bisschen gut gemeint. Die haben ja, das wurde dann ja auch durch die Maske und Kostüm unterstützt.
Genau. Aber es gab so ein leichtes Raunen auch im Publikum, als du auftratst. So, das war, ist, ich glaube, das ist so ein bisschen so wie, wenn am Broadway oder im West End in London, wenn dann irgendwelche Superstars irgendwo auftreten. Das war so, er ist es wirklich.
Und dann tratst du auf, und was waren die Sätze, Hennes?
Ich weiß es nicht mehr. Ich habe daraus eine Nummer natürlich gemacht. So, kann ich irgendwas für dich? Kann ich irgendwas für dich tun? Und ich habe dann so in meiner Nummer erzählt, mach den SpongeBob. Aber ich habe dann angefangen, dich zu imitieren, SpongeBob zu machen, aber auch Ferkel und so weiter. Und dann bin ich aufgetreten irgendwann mal. Ich glaube, es war TV Total oder irgendwas damals noch mit dem alten Moderator. Und dann gab es nämlich den Moment auf der Hörspielmesse in Hamburg 2009.
Richtig.
Und du sahst mich und kamst auf mich zu und sagtest, Herr Bender, wir müssen uns unterhalten. Und ich habe gedacht, ich kriege den größten Ärger. Und es war aber so nett, du hast es so, weil ich glaube, du umarmst das so richtig, dieses Berühmtsein durch diese Schwammfigur. Das ist dir nicht peinlich. Du sagst nein, du stehst da dazu und machst auch wirklich den Quatsch auch mit. Du bist ja quasi der Botschafter auch von SpongeBob so ein bisschen geworden.
Kann man vielleicht so sagen, ja.
Naja, und grundsätzlich ist es vielleicht auch so, dass der SpongeBob ja ein positiver Charakter ist. Er ist uns sehr nah von unserem ganzen Wesen her. Also er ist ein Gewinner, er ist ein Verlierer, er strampelt sich ab. Ich habe auch einen Freund, Christian Ankovic, der hat ein Buch, der ist Philosoph, der ist so bisschen drauf, so wie Richard David Brecht, vielleicht kennst du das Buch sogar. Der hat ein philosophisches Buch geschrieben über SpongeBob, der also
das diese Gute ganze, und das Böse oder das Fiese, ne?
Genau, das Gute, das Böse und das Fiese. Und das ist ja das Tolle an dieser Serie. Und das ist genau eben das, was uns mit SpongeBob verbindet, dass wir uns in SpongeBob wiederfinden. Und genau, da ist das Buch.
Ich halte es kurz für die Leute, die uns nur hören. Ich halte es in die Zoom-Kamera. Ich habe es sogar auch hier.
Das Gute und das Fiese, genau, von Christian Ankovic.
Ja, genau.
Und das ist eben das Tolle an dieser Serie. Und deswegen ist es eben nicht wie, sage ich jetzt mal so, Dagobert Duck oder irgendwelche anderen Figuren, die etwas Unangenehmes haben oder vielleicht auch etwas Brachiales, Brutales haben, sondern SpongeBob ist einfach ein liebenswerter Charakter, genauso wie Ferkel, also Piglet bei Winnie Pooh, aber Ferkel und Piglet ist dann doch eher verortet bei den kleinen Kindern. Und ich finde, SpongeBob ist für alle da. Das ist für die kleinen 4- und 5-Jährigen, aber eben auch für die 90-Jährigen. Und das hat diesen wunderbaren, punkigen, anarchischen Humor, den du eben mitträgst. Und das ist genau das, was uns sozusagen miteinander verbindet. Und das trägst du als Botschafter mit hinaus.
Das ist aber eigentlich eine tolle Sache. Ne?
Händisch übernehmen sie.
Ich
dass das eben auch die Generationen verbindet.
Ja, absolut.
Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund für den großen Erfolg der Serie jetzt seit über 20 Jahren.
Als ich SpongeBob zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was ist das denn? Aber ich hatte das Gleiche auch bei den Simpsons. Und das ist ja völlig wahnsinnig. Das ist mir viel zu wirr. Was war? Weißt du noch, was dein erster Eindruck war von der Serie SpongeBob? Ich meine, du hast viel Cartoon-Sachen gemacht, auch sehr abgedrehte Sachen, aber reden wir mal von SpongeBob. Kannst du dich noch erinnern, was du gedacht hast, als du das erste Mal gesehen hast?
Na, weil als wir damals das Probesprechen gemacht hatten, bin ich ja nach Hause gekommen und habe gedacht, ich habe einen Käse gesprochen. Weil ich das noch nicht einsortieren konnte und man muss sich dann ja erstmal auf den Quatsch auch einlassen und dann funktioniert das auch. Ich hatte nur in Erinnerung irgendwie mit dieser Ananas da unter Wasser und ja, dieses quadratische gelbe Ding mit den Löchern, das war ein Käse, ne?
Ja, das ist, ja. Auf den ersten Blick, ja. Aber
also, das war wirklich so der erste Eindruck.
Aber es gibt wirklich, gerade bei Zeichentrickserien, gibt es diesen Moment, wo man sagt, da ist die deutsche Synchro noch mal besser, sie ist noch mal, also beziehungsweise, sie, also ohne jetzt die Originalfassung schlecht zu machen, aber wenn ich an die Simpsons denke, ich würde mir Simpsons immer auf Deutsch angucken, ich habe zwischendurch auch mal eine SpongeBob-Folge auf Englisch gesehen, aber ich habe gesagt, das ist jetzt mein SpongeBob und das ist, denke ich mal, ähnlich wie bei den Disney-Filmen früher.
Also das Verrückte ist, ich kriege ja auch ganz, ganz viel Feedback hier bei Social Media, auf den Kanälen da, und da sind ganz viele Muttersprachler, also Engländer oder Amerikaner, die aber sagen, sie gucken sich lieber das SpongeBob auf Deutsch an, weil die das lustiger finden. Das ist natürlich ein Riesenkompliment. Ne?
Das ist, ich glaube, ein größeres Kompliment kann es gar nicht geben, weil ihr macht es schon noch,
ja.
Ihr dreht noch mal so den Schalter noch mal so auf 11. Also es ist noch ein bisschen hysterischer. Also nicht nur du, sondern auch alle anderen.
Auch alle anderen.
Naja, auf jeden Fall machen wir das ja noch weiter, auch nach 20 Jahren jetzt. Und jetzt gibt es ja auch zwei Ablegerserien von der klassischen SpongeBob-Serie. Das läuft auch auf dem Nicksender. Das eine ist hier Camp Coral, wo SpongeBob und Patrick als Kinder sich kennenlernen.
Nein.
Und das andere ist eine weitere Serie, eine Ablegerserie, die Patrick Star Show, wo der Patrick dann die Hauptperson ist und ansonsten aber natürlich auch dasselbe Personal. Das heißt, wir haben dann drei SpongeBob-Serien laufen.
Du Und du sprichst auch
den, ist doch Wahnsinn, oder?
Du sprichst dann auch den kleinen SpongeBob, den kleinen Schwamm.
Ja, wir haben uns dazu entschieden, bei dem letzten Kinofilm, SpongeBob-Kinofilm von 2020, der dann doch nicht in die Kinos kam und dann bei Netflix gelaufen ist, da war eine kurze Rückblende mit Patrick und SpongeBob als Kinder. Und da haben sie sich entschlossen, weil das nur eine kurze Szene war, das mit Kinderstimmen zu besetzen, weil das natürlich besser passt.
Ja.
Aber wenn das jetzt die Protagonisten, die Hauptfiguren von der Serie sind, die durch die ganze Serie gehen, und plötzlich haben die dann andere Stimmen, dann ist das Vertraute, das, was man kennt, zu den Figuren, die vertraute Stimme ist nicht mehr da. Und dann haben wir uns auch an das Original gehalten und im Original haben das auch dieselben Sprecher dann gesprochen. Und dann haben wir das auch so übernommen und haben versucht, so in der Diktion so ein bisschen das Kindliche mitzuspielen, aber nicht jetzt bewusst, also das jetzt noch ganz hoch zu sprechen oder so, sondern es einfach spielerisch aufzulösen.
Das wäre
aber eben mit den vertrauten Stimmen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz richtig und wichtig.
Genau, das wäre jetzt meine Frage. Du hast diesen Pitch, das kannst du wahrscheinlich im Schlaf machen, dass du deine Stimme so ein bisschen hochpitcht, aber nicht zu sehr. Ja, weil zu sehr wäre, glaube ich, Ferkel und SpongeBob ist irgendwo dazwischen. Ne? Ferkel
ist noch ein bisschen höher. Das Witzige ist ja, die sind ja irgendwo alle ähnlich. Also hier dieser Steve Urkel und der SpongeBob sind von der Charge her relativ ähnlich. Deswegen hört sich das auch ähnlich an und deswegen sind die ja bei der Besetzung auch auf mich gekommen. Mhm. Es sind zwar verschiedene Figuren, aber die Stimmcharge ist ähnlich.
Aber wie ist denn das bei Ferkel? Also wir hatten ja heute Schwierigkeiten, überhaupt hier reinzukommen in diese Zoom-Konferenz mit dem Ton. Wie hätte denn Ferkel reagiert? Wie hätte denn die Verzweiflung von Ferkel geklungen?
Ja, Moment mal, wo ist denn der Kuhbär? Oh Gott, der Wald ist so dunkel und da kommen die Äffen uns, du liebe Güte.
Da ist tatsächlich ein Vibrato drin. Bei Ferkel ist ein Vibrato drin.
Ja, das sind so ein paar so Erkennungsteilchen, glaube ich, ne?
Das sind
und bei SpongeBob, wenn SpongeBob ausrastet bei einer Zoom-Konferenz, wie klingt das?
Na, bei dem SpongeBob ist es ja so, wir haben ja zum Beispiel so ein Typical gefunden, die Lache. Und da haben wir ein bisschen was anders gemacht als im Original. Ich habe mal in einem Interview gesehen, wie der Originalsprecher, wie der diese Lache herstellt, wenn der mit der Hand immer so sich über die Gurgel fährt, sowas. Das habe ich aber nicht geschafft. Und wir haben dann so eine eigene Entsprechung gefunden, so dieses, ich habe mich immer so orientiert, früher gab es doch mal so einen Lachsack.
Ja.
Und wenn man sich darauf gesetzt hat, fing der an zu lachen und dann musste man irgendwann mitlachen. Und das war für mich so ein bisschen die Vorlage. Und dann haben wir so dieses gefunden, so dieses
Oh Gott.
Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Erkennungszeichen vom SpongeBob.
Ja, absolut, absolut.
Aber Santiago, du bist hier, wir hatten ja schon das Vergnügen, zusammen auf der Bühne zu stehen im Quatsch Comedy Club. Es gibt davon auch ein Video auf YouTube. Und das Raunen, was durch das Publikum ging, als du auftratst und anfingst zu sprechen, das war schon sehr, 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 sehr stark. Bist du dir gewahr darüber, dass du mit deiner Stimme Menschen glücklich machen kannst? Weißt du das?
Ich merke das ja immer wieder in letzter Zeit. Ich sage immer, das ist jetzt die Zeit für die Kiddies hier, die Generation YouTube, Facebook und, also die Generation Internet, die auch wissen, wie das Gesicht hinter der Stimme aussieht und die sich da schlau machen und kriege ja ganz viel Feedback wirklich von jungen Erwachsenen, die dann eben auch sagen, ne, die sind mit meiner Stimme groß geworden oder ich bin der Held ihrer Kindheit oder so, sodass ich jetzt eigentlich erst so im Nachhinein merke, was man da doch wirklich auch für eine Funktion hatte oder auch ausgelöst hat bei so vielen Menschen. Mhm. Also das finde ich schon toll, so ein Feedback im Nachhinein zu bekommen für die Arbeit über die Jahrzehnte.
Ja, ja.
Das ist schon toll.
Ja. Ja, klar.
Weil das hätte ich sonst ja gar nicht mitbekommen. Früher, lange Jahre war Synchronsprechen immer, war so ein Dunkelgewerbe, ne? Und das ist jetzt ein bisschen mehr in den Fokus gerückt, wie gesagt, durch die ganzen Filmchen und Bilder und alles, Videos, was im Internet und bei Social Media läuft. Und das finde ich halt schön, dass wir da auch eine andere Aufmerksamkeit bekommen.
Ich habe das Gefühl, dass die alten, also ich weiß, dass zum Beispiel Rolf Schuld das überhaupt nicht mochte, auf seine Star Trek angesprochen zu werden. Der war da sehr eigen. Aber ich habe immer so, das war ja, wenn man die Disney-Filme gehört hat, so, man hat sich immer vorgestellt, wie machen die das? Wie sehen die Leute aus? Dann hat man vielleicht mal in irgendeiner Fernsehserie, weiß ich nicht, hier die Wicherts von nebenan, tauchte mal Andreas Fröhlich auf und dann hat man gesehen, der ist das. Aber es sind diese Stimmen meiner Kindheit oder ist es jetzt nur meine Wahrnehmung, dass diese Stimmen einen so geprägt haben und dass es so diese Einzigartigkeit der Sprecher gar nicht mehr so häufig gibt. Also ich denke an dich, ich denke an Martin Kessler und so. Es gibt nicht mehr so diese Stimmen, wo man sagt, ach, das ist der
Sprecher. Stimmt, ja. Ja, ja.
Siehst du das ähnlich? Gab es da so einen Generationswechsel oder wie empfindest du das selber als?
Doch, würde ich auch so sehen. Auf jeden Fall. Ja.
Was kann man denn machen, um da irgendwie Stimmen zu finden? Werden solche Stimmen gecastet? Weil alle Synchronsprecher, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, ja, das war ein Zufall, ich habe da Theater gespielt oder ich habe da das gemacht. Gibt es da eine Suche danach oder sagt man, man braucht eigentlich jetzt nur noch Stimmen, die universell einsetzbar sind?
Ich weiß gar nicht, ob man das selber überhaupt steuern kann. Wie gesagt, ich war zeitlebens auch immer darauf angewiesen, dass Anfragen kamen und so hat sich dann eins zum anderen ergänzt und es ist die berufliche Karriere gewachsen mit den Rollen. Aber ich hatte zu keiner Zeit irgendwie das Gefühl, dass ich das selber steuern kann. Einfach immer nur von Produktion zu Produktion ja die bestmögliche Arbeit abzuliefern und sich so auch weiterzuentwickeln, ne?
Das
ist schwer.
Das Business hat sich geändert. Natürlich alles sehr, sehr viel schnelllebiger jetzt und die Taktung ist jetzt, glaube ich, ihr habt, glaube ich, nicht mehr so viel Zeit zu synchronisieren wie noch früher, ne?
Ja, der Zeitdruck, der spielt schon eine Rolle, ja.
Ja.
Naja, wie gesagt, früher haben wir ja immer die einzelnen Schleifen gehabt. Das hat ja alles viel länger gedauert. Dann konnte man im Textbuch in Ruhe umblättern, den Take ein, zweimal durchlesen. Und heute, wo das alles digital ist, da wird einmal getippt und schon läuft der nächste Take da oben und man hat noch gar nicht weitergeblättert, hat den Text noch nicht einmal gelesen und dann kommt schon das Rotlicht. Ja. Also dieser Zeitdruck ist schon enorm.
Naja.
Und der ist nicht gut für die Qualität der Arbeit.
Nee. Und die Studios explodieren ja gerade in Berlin beziehungsweise in Deutschland, weil die Produktion an Serien, noch nicht mal Filme, sondern vor allem Serien, und da rechne ich noch nicht nur halt die Trickfilme und die Kinderserien dazu, sondern die ganzen anderen Serien, was da alles rausgepulvert und rausgeschossen wird. Die kommen gar nicht hinterher. Und dann kommt noch dieser Zeitdruck dann wird noch mehr produziert. Und das ist ja nicht nur englische und skandinavische und amerikanische Produktion. Es sind dann Produktionen aus Spanien und aus Indien und aus Australien und so. Es ist ein Wahnsinn. Und die Studios schaffen es schlichtweg nicht. Und dann kommt eben noch dieser Zeitdruck dazu. Und ich merke ganz einfach, dass ich da als Synchronsprecher, als semi-professioneller Synchronsprecher da wirklich nicht der Richtige bin. Da bewundere ich dann wirklich dich und dann auch wirklich die alten Hasen. Christine Marquitant zum Beispiel, die ist ja auch sehr gut im Geschäft. Oder unser Kollege Robert Louis Griesbach, der bei Modern Family ganz viel macht und so. Die können da auf Abruf, dang, 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 und du ja auch. Ich brauche da irgendwie immer 3 bis 4 Takes und dann unterhalten die sich natürlich hinter der Scheibe, machen den Ton aus und dann sehe ich anhand der Reaktion, naja, den laden wir nicht nochmal ein. Nicht, weil sie mich nicht mögen, sondern weil einfach der Zeitdruck zu groß ist, wo ich sage, da rufen wir dann lieber mal den an, der braucht maximal 2 oder maximal 3 Takes, aber nicht 5 oder 7 oder so. Und das ist klar. Und die Qualität,
ja, aber das ist natürlich sehr schade, weil letztendlich zählt doch die Qualität von dem, was am Ende bei rauskommt.
Ja, ja.
Und wenn man eben die entsprechende Zeit hat, kann man dann natürlich auch viel mehr erreichen. Und dieses eben, also muss auf Anhieb klappen, wenn nicht, geht weg, der Nächste. Ich finde das sehr, sehr schade.
Ja. Ja, ja,
das merkt man leider auch.
Und da geht viel Talent eben dann auch, fällt unter den Tisch. Ne?
Das merkt man leider auch bei vielen Serien, die jetzt so am Stück rauskommen, auf einmal 9 Staffeln von The Office, vom amerikanischen Office auf Netflix. Das müssen die so schnell synchronisiert haben und das geht auch gar nicht gegen die Sprecher, die das gemacht haben, aber das muss ja auch übersetzt werden. Gerade Comedy, ja, das muss ja auch auf Deutsch geschrieben werden. Die hatten wahnsinnig da wohl einen so unheimlichen Zeitdruck, wahnsinnig viel Arbeit und es ist halt wirklich, ich sage jetzt vorsichtig, nur halb gut. Und das reicht dann halt eben nicht. Da wird dann halt nicht sowas draus, woran man sich noch sein Leben lang erinnert, wie jetzt wie Disney oder halt auch wie SpongeBob. Wir kommen langsam zum Schluss. Nur eine Sache, weil wir hatten neulich telefoniert über das im Vorgespräch über das SpongeBob-Musical, was halt die Bühnen. Es gibt eine große Tour im Herbst mit dem SpongeBob-Musical. Und ich habe
Im Oktober,
genau. Und ich habe mich gefragt, ob es das Broadway-Musical ist. Es gab nämlich ein großes Broadway-Musical in New York. Und das ist auch ganz besonders toll. Und die Musik ist toll. Ich glaube, das zweite Stück ist schon eine Coverversion von David Bowie. Also es ist wirklich sehr, sehr abgefahren. Und ich glaube, es ist das. Es ist das. Also wenn, dann auch, ist es sehr, sehr, sehr sehenswert. Du singst ja auch SpongeBob.
Ich hoffe, dass das das ist. Ich weiß es nicht genau. Ich lasse mich auch überraschen. Aber ich hoffe, dass es das ist, ja.
Weil du singst ja auch SpongeBob. Du sprichst ihn nicht nur. Du hast ja auch mehrere CDs.
Jetzt kommt übrigens jetzt im März noch wieder ein neues Sony SpongeBob-Album raus mit Coverversion. Und das Alljährliche. Und da sind wieder lustige Sachen drauf. Und das geht weiter.
Ja, wir sprechen nicht nur mit Santiago Ziesmer, dem Synchronsprecher und Schauspieler, sondern auch dem Popstar, weil du kommst dann ja auch in die Charts.
Ja, und ich habe 3 Goldene zu Hause hängen. Ist das nicht irre? Dabei bin ich gar kein Berufssänger. Ja, aber das ist, wie gesagt, natürlich auch SpongeBob geschuldet, ist ja klar.
Ja, aber wer sonst als du sollte das machen? Ich habe ja damals, falls du dich erinnerst, ich habe mich ja damals so ein bisschen mokiert darüber, dass es Videospiele gibt, SpongeBob-Videospiele, wo du gar nicht sprichst. Ja,
das geht ja gar nicht.
Da hast du halt auch gesagt, ja, das ist halt so die schnelle Mark und das ist eben, da fehlt halt die Qualität. Und dann hast du mir ein Riesenkompliment gemacht, Santiago. Du hast gesagt, irgendwann mal werden sie dich ansprechen und dich fragen, ob du das machen willst. Ob ich dich quasi imitiere und du hast mich gebeten, das nicht zu machen. Und ich habe gesagt, natürlich würde ich niemals professionell irgendwo mal SpongeBob machen. Weißt du noch, als Tommy Krabbeis dich angerufen hat für einen kleinen Part bei Bernd das Brot?
Ja.
Und er hat mich nämlich gefragt, könntest du für eine ganz kleine Rolle den SpongeBob machen? Ich so, nein, das mache ich nicht. Aber ich kenne jemanden, der das kann. Und dann habe ich Tommy das Handy gegeben und Tommy Krabbeis, der ja nun wirklich, Thomas arbeitet ja auch gerade sehr, sehr oft auch mit ihm, der ja auch wirklich eine sehr coole Sau ist, aber halt auch wirklich ein Nerd und Fan. Der war so aufgeregt, mit dir zu sprechen. Der hat sich so gefreut. Und du hast einen ganz kleinen Mini-Auftritt bei Bernd das Brot.
Ach, herrlich.
Ja, und ja, Wahnsinn. Ich habe auch noch mal, ich bin auf deine Homepage gewesen gestern und ich bin wirklich baff, wie du unterwegs bist in den sozialen Medien. Also ich fange mal ganz, also für die Leute, die dich folgen, die dir folgen wollen, also du hast einen eigenen YouTube-Kanal, wo wirklich ganz, ganz viele tolle Filmchen sind. Du bist natürlich auch bei Instagram und hast mittlerweile 10.000 Follower bei Instagram, da träumen wir beide davon. Aber jetzt kommt der Knaller. Du bist ein TikTok-Star. Du bist ein Star bei TikTok. Du hast, Hennes, du wirst es nicht glauben, Santiago hat bei TikTok 300.000 Follower.
Ah, ist doch verrückt. Nein.
Das ist doch genial. Genial. Und hiermit lade ich sozusagen alle Leute ein. Geht auf die TikTok-Seite von Santiago Ziesmer oder bei Instagram und folgt diesem fantastischen, wunderbaren, herrlichen Künstler. Ich bin Fan bis ans Ende meines Lebens, mein Bester, und ich bin ganz stolz, dass wir dich hier hatten als Gast. Und alles Gute, bleib bitte gesund. Was sind die nächsten Projekte oder was sind so die neuen Sachen, die man demnächst von dir sehen kann? Natürlich die neue SpongeBob-CD.
Naja, wie gesagt, die Synchronserien gehen alle weiter. Ja. Ich hoffe, dass ich auch irgendwann wieder hier in Berlin Theater spielen kann. Wir haben hier zum Beispiel eine tolle Produktion La Familia, so eine italienische Dinnershow, wo wir auch mit Live-Musikern singen, die wir im Moment aber nicht spielen können, weil wir nicht genügend Tickets verkaufen können wegen der Sicherheitsabstände. Ja, ja. Ich hoffe, dass sich das irgendwann ändert, dass wir da ab Herbst vielleicht wieder spielen können. Und ansonsten, ja, wie gesagt, die Studioarbeiten hier, Hörspiel, Synchron, das läuft alles weiter. Ja, vielleicht kommt auch wieder die ein oder andere kleine Rolle für auf der Bühne, vielleicht im Schlossparktheater wieder dazu.
Ja, genau.
Ich ein paar sehr schöne Sachen gemacht habe in den letzten Jahren. Dass ich auch wieder mein Publikum vor mir habe. Ansonsten, wie gesagt, müssen die Stimmbänder halten und das geht erstmal alles weiter und toi, 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 solange die Gesundheit mitspielt. Das ist ja immer das Wichtigste. Ne?
Das stimmt.
Genau. Wird es wieder einen Jedermann geben im Berliner Dom, war das, glaube ich?
Den Berliner Jedermann gibt es ja leider nicht mehr.
Ach, den gibt es gar nicht mehr, da hast du auch gespielt. Aber hast du, wenn du im Schlossparktheater gespielt hast, hast du da auch mit ihm zusammengespielt? Wart ihr beide auf der Bühne, du und Hallervorden?
Ja, wir haben gespielt hier Arsen und Spitzenhäubchen und ich habe auch bei den Wühlmäusen mit dem Dieter Hallervorden zusammengespielt in einem Stück. Das ist aber jetzt schon wieder ein paar Jahre her.
Okay.
Aber wie gesagt, der Kontakt ist da und wenn wieder was Geeignetes da ist, werde ich da vielleicht auch wieder spielen.
Das sehr, sehr gut. Darauf freuen wir uns.
Palim, palim. So, wir freuen uns, dass das geklappt hat, Santiago. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen in Berlin, wenn du auch...
Das wäre doch schön. Da freue ich mich auch immer, wenn wir uns ganz, kurz
ganz
sehen.
Ganz lieb. Vielleicht können wir uns dreimal auf einen Kaffee treffen. Da freut der Thomas sich auch sehr.
Ja,
und, ja, sehr, sehr gerne.
Und
auch erstmal vielen Dank hier heute für die Einladung. Hat mir einen großen Spaß gemacht. Und
sehr gerne.
Ja, schauen wir mal.
Dankeschön. Danke, Santiago Ziesmer, unser besonderer Gast heute bei unserem kleinen Talk hier bei Blühende Landschaften. Bleibt uns gewogen und wie gesagt, abonniert Santiago, wo immer ihr könnt. Bleibt sauber, bleibt gesund und bis demnächst bei unserem kleinen Talk hier bei Blühende
Dankeschön.
Tschüss, Santiago. Tschüss.
Ciao.